Herzlich willkommen zum Involora vom Freitag, den 9. Juni. Es ist 18 Uhr. Nach verschiedenen Kurznews kommen wir im Hauptteil zur G20 Africa Partnership Konferenz, welche nächste Woche in Berlin stattfindet. Dazu hört ihr Ausschnitte einer Infoveranstaltung, bei der genauer auf die Inhalte dieser Konferenz eingegangen wird. Natürlich versucht die deutsche Bundesregierung, das Ganze in einen humanitären Mantel zu packen, doch hauptsächlich geht es darum, sich einen langfristigen Profit durch die Ausbeutung von Mensch, Tier und Natur zu sichern. Doch zuerst zu den Kurznews. Freitagsinfo, Lora. Kurznews.
Kleine und große Aufstände. Dort, wo es brennt, rennt und kitzelt.
Jeden Freitag
auf 97,5 MHz.
Urteil im Prozess gegen die angeklagten Anarchisten, denen vorgeworfen wird, die Pax Bank in Aachen im November 2014 gemacht zu haben. Der Prozess begann im Januar 2017. Seitdem sind wir Zeuge geworden, wie die Staatsanwaltschaft und das LKA versucht, unsere Freunde als aktive MitgliederInnen der anarchistischen Bewegung zu benennen, sowie als Teil einer europaweiten linksradikalen Bewegung darzustellen und behaupten, den Raub in Verbindung zu dieser verübt zu haben. Am Mittwoch, den 7. Juni 2017, hat der Richter das Urteil im Prozess gegen unsere Kameradinnen ausgesprochen. Die beschuldigt werden, 2014 eine Filiale der Pax Bank in Aachen überfallen zu haben. Obwohl unser Kamerad freigesprochen wurde, haben sie unsere Kameradin und Schwester zu 7,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Urteil zeigt deutlich, dass nicht nur der Tatbestand verurteilt wurde, sondern auch die Idee, unsere anarchistischen Ideen, die Solidarität und die Haltung, nicht mit der Herrschaft zu kollaborieren. Trotz der Absicht, unseren Ideen und unseren anarchistischen Praxis einen Schlag zu versetzen und diese zu unterdrücken, sind wir und werden wir auch weiterhin stolz und überzeugt sein, wer wir sind und wissen, wofür wir kämpfen. Genau das haben wir auch mit unserem Aufschrei der Wut und der Solidarität im Saal getan. Genau wie unsere Kameradin, die uns mit Würde, erhobenem Haupten und erhobenen Faust grüßte, als sie mitgenommen wurde. Auf das dieser Sturm der Wut, des Hasses und der Liebe für die Kameradin kräftig weht und sich auf diese ganze verdammte Welt ausbreitet. Ohne Freiheit für unsere Kameradinnen gibt es Krieg unserer Feinden. Einige solidarische AnarchistInnen. Es lebe die Anarchie. Weitere Infos findet ihr auf solidarität.noblogs.org. Solidarität mit T-E-I-T am Schluss geschrieben. Kommen wir zu Zürich. Aufwertung Atrega angegriffen. Gefunden auf linksunten.indimedia.org. Gestern sind wir bei der Atrega Treuhand an der Kernstraße 10 im Kreis 4 in Zürich vorbeigegangen und haben das Türschloss verklebt und den Briefkasten unbrauchbar gemacht. Dieser Angriff ist ein Zeichen gegen die Aufwertung in den Quartieren Zürich. Dieser Angriff heißt auch, die Akteure der Aufwertung sind angreifbar. Die Atrega war kürzlich in den Medien präsent, nachdem sie als Verwalterin des Hauses an der Bertha-Straße 8 in Zürich der dortigen Beratungsstelle für MigrantInnen gekündigt hatte. Die Beratungsstelle war mehr als 3 Jahrzehnte dort ansässig. Jetzt heißt es, dass die anderen MieterInnen im Haus sich über den übermäßigen Personenverkehr beschwert hatten. Grund genug für die Atrega, die Beratungsstelle, die Kündigung auszusprechen. Die Atrega kann noch so vielen fadenscheinige Erklärungen zu formulieren versuchen. Allen ist klar, dass die Kündigung nur die tausendste Episode im kapitalistischen Stück namens Aufwertung heißt Verdrängung ist. Das Problem, das zur Kündigung führte, war nicht die Anzahl Menschen, die dort Beratung suchten. Der Grund für die Kündigung ist der, dass im Quartier rund um das Lochergut seit der Beruhigung der Weststraße eine massive Aufwertung vorangeht. Eine Aufwertung, die kaum denjenigen zugute kommt, die zuvor dort lebten. Die Zusammensetzung des Quartiers hat sich in den vergangenen Jahren massiv verändert. Weg sind diejenigen, welche lange die vielbefahrene Weststraße vor der Wohnungstür dulden mussten. Neu präsent sind diejenigen, die sich diese aufgewertete Quartier leisten können. Die, die neu hier sind, wollen lieber Gelaterias und asiatische Takeaways von größeren Zürcher Gastrounternehmen, denn Leute im Quartier, die wohl nicht ähnlich viel Cash auf dem Konto wie sie haben und wohl nicht ganz so weiß wie sie sind. Dieser Vorgang erstaunt uns nicht. Es ist im Kapitalismus nur logisch, dass Profit gemacht wird, wo er nur möglich ist. Genau darum ist die Aufwertung im Kapitalismus eben keine gute Sache, wenn auch der Begriff nahelegend will, dass etwas besser, schöner, toller wird. Im Kapitalismus muss man sich Aufwertung erstmal leisten können. Aber nur weil er der systematischen Logik des Kapitalismus entspricht, heißt das für uns nicht, dass man alles hinnehmen muss. Die Aufwertung ist so beschissen wie das System, das es hervorgebracht hat. Wir wollen das so benennen und Akteure angreifen, die sich daran tatkräftig beteiligen und bereichern. Gerade in den Quartieren rund um die Langstraße und das Lochergut gibt es genügend neue, hippe, tolle Läden, denen man von weitem her ansieht, dass sie Teil der Aufwertung sind. Wir konzentrieren uns mit unserem Angriff dabei auf diejenigen, die eine gewisse Menge an Kapital im Rücken haben. Anders gesagt, wir gehen lieber nachts bei der einen größeren Treuhandfirma vorbei, denn bei einem kleinen Lokal oder Laden. Aber das heißt nicht, dass sich das kleinere Lokal um seine Verantwortung als Teil der Aufwertung eines Quartiers drücken kann. Aufwertung heißt Verdrängung und Aufwertung ist angreifbar. Die Verdrängung muss nicht so hingenommen werden. Höchste Zeit, das zu begreifen. Höchste Zeit, was zu tun. Loud and clear. Dieser Brief wurde an die anarchistische Zeitung dieser Nantes geschickt und in der Nummer 47 abgedruckt. Der folgende Brief wurde uns am 29. April aus dem Flughafengefängnis Zürich zugesandt, mit der Bitte um Abdruck, übersetzt aus dem Englischen. Ein Lärm, der vom Himmel der Freiheit kommt, ein Lärm der Revolte und des Widerstands von außerhalb des Gefängnisses, hinter den Zellen des Ausschaffungstraktes im Flughafen Zürich. Alle Migranten und Flüchtlinge von verschiedenen Ländern konnten es hören. Eine Musik der Unterstützung und der Solidarität mit diesen Gefangenen. Feuerwerk, das eine Hoffnung von Leuten draußen an die Leute drinnen sein kann. Das viel mehr sein kann als ein Spektakel im Himmel. Ein wundervolles Licht, das sagt, fick dich Gefängnis, wir sind hier. Und zeigt, dass wir nicht alleine sind in diesem Kampf gegen Rassismus, die Repression, die Ausschaffung, welche keinen Einfluss haben auf unsere Träume von einem Leben in Freiheit, ohne Gefängnisse und Grenzen, welche jeden Tag unsere Brüder und Schwestern töten. Feuerwerk, das die Botschaft zeigt, in unseren Herzen sind wir mit euch, um die Hoffnung zu wahren, eines Tages rauszukommen, um frei zu sein im Leben und im Denken. Glücklich, das Feuerwerk zu sehen, begannen die Migranten zu schreien und lauthals zu sprechen mit den Kameraden draußen. Ihre Gefühle von Wut und Revolte gegen das System ausdrückend. Ein System, das versucht, die Kraft und die Träume dieser Leute in den Gefängniszellen zu zermürben. Wir hatten Spaß diese Nacht, glaub mir. Ich fühlte mich traurig, als ich dieses Spektakel im Himmel nicht sah, weil ich auf der anderen Seite des Gefängnisses saß. Aber umso mehr war ich glücklich, gleichzeitig die Schreie der Flüchtlinge und das Geräusch des Feuerwerks zu hören. Es war ein großartiger Moment der Solidarität bei vielen Gelegenheiten und ich weiß jetzt, wie es sich anfühlt, eine Solidaritätsaktion mit Gefangenen zu sehen. Ich kann sagen, danke euch allen. Grüße von allen Gefangenen drinnen an euch Leute. Macht es wieder und wieder. Macht es lauter und deutlicher mit jedem Mal, wenn ihr könnt. Kein Gefängnis, keine Grenzen, kein Staat, keine Länder. So, kommen wir noch zur letzten Kurznews aus Paris, Frankreich. Affäre Machine à expulser, 4 Personen am 23. Juni 2017 vor Gericht. Dies wurde auf dem Blog aus dem Herzen der Festung.noblogs.org gefunden und von uns gekürzt. Nach 7,5 Jahren der Beweisaufnahme, tausenden Seiten an Unterlagen, 15 Personen, deren Wohnungen durchsucht, die verhaftet, beschattet, abgehört, gefilmt, angeklagt, eingesperrt, unter Hausarrest gestellt und unter verschiedenen juristischen Maßnahmen gehalten wurden, die über mehr als 7 Jahre aufrechterhalten wurden, bringt der Staat und die Justiz am 23. Juni schließlich 4 Personen vor Gericht in Paris. Die schlimmsten Anklagen haben nur dazu gedient, die Intensität der Repression zu rechtfertigen, nun aber fallen gelassen werden mussten, um kleinere Anschuldigungen Platz zu machen, wie Tags, kleinere Beschädigungen, Verweigerung der Entnahme von DNA und anderen erkennungsdienstlichen Maßnahmen. Lasst uns also zahlreich sein an diesem 23. Juni, um unsere Solidarität gegen die Grenzen und alle Formen der Einsperrung auszudrücken in der Verweigerung der Kategorien der Herrschenden wie unschuldig und schuldig in der Verweigerung der Justiz. Es ist schon eine Weile her, als im Juni 2008 im Serrain von Vincennes, nachdem Salem Soli an einem Herzanfall starb, Hungerstreiks, Zusammenstöße mit den Bullen und unterschiedliche intensive Phasen des Kampfes ausbrachen. Am 22. Juni, ein Tag nach dem Tod, bricht im CRA eine generelle Meuterei aus. Das CRA brennt vollständig aus. Die Sans-Papiers werden evakuiert. 10 Personen werden angeklagt und bekommen bei einem vorauszusehenden Prozess zwischen 8 Monaten und 3 Jahren Haft in der Erstinstanz. In Solidarität mit den Angeklagten findet in ganz Frankreich und darüber hinaus zahlreiche offensive Initiativen statt, wie zum Beispiel zahlreiche Sabotagen an Bankomaten von Banken, die sie Sans-Papier bei den Bullen denunzierten. 2 Hausdurchsuchungswellen werden am 15. Februar und 8. Juni 2010 gegen 12 GefährtInnen durchgeführt, unter ihnen Dan, Oliver, Camille und im Januar 2011 zwischen einer Woche und 3 Monaten eingesperrt werden, dann François, der eine Woche eingesperrt wird. Der Umfang dieser Affäre ermöglichte zunächst, dass GefährtInnen während Jahren unter der Drohung eines laufenden Verfahrens und der verstärkten Überwachung der Geheimdienste zu halten. Sein Umfang zielte aber vor allem auf die Dynamiken der autonomen Kämpfe ab, die es zu stoppen galt, indem versucht wurde, die entstandenen Verknüpfungen der Kämpfe innerhalb und außerhalb der Internierungslager, im Besonderen demjenigen von Vincennes, als größter Knast für AusländerInnen in Europa zu zerbrechen. Wie bei den anderen Affären der letzten 10 Jahre in Frankreich ging es dem Staat auch darum, unsere Kämpfe, Angriffe und Verlangen hinter der utilitären Betitelung des Terrorismus zu klassifizieren, um für eine Zeit einen inneren Feind zu kreieren. Einen als solche kategorisiert, folgt die Mittel der Kontrolle, der Überwachung und der Repression. Ja, der Prozess findet am 23. Juni in Paris statt und sie rufen alle dazu auf, ihre Solidarität auf ihre Art auszudrücken, kollektiv und oder individuell. Lassen wir uns nicht stillschweigend verurteilen, Freiheit für alle mit oder ohne Papiere, Feuer der Internierungslager. So endet dieses Kommuniqué. So, das wär's von den Kurznews. Jetzt kommt das Lied La Passage d'une Frontière von La Galle.
Je fais phosphore blanc pour mes peines. De la honte sur mes gènes, ils nous ont exploités sans gêne. Toutes nos ressources taries à échelle surhumaine. Je suis la peur au confinement de leurs nerfs et me larve avec torpeur aux quatre coins de leur enfer. Je suis tout ce qu'ils haïssent, ils en ont décidé ainsi. Le jour qui m'a amené ici a amorcé mon sursis. Nous n'ont jamais été inscrits en lettres capitales, sans drapeau, sans couleur, sans passe gouvernementale. Pour des nations bâties à l'usure de nos sandales et qui se garderont bien de soulever tout scandale. Pour nous l'espoir lentement se tarit par escale entre charter, expulsion, l'univers carcéral. Être à jamais la bête noire de ces chacals. Et mon ambition première, je considère que c'est normal. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Des drones, des gravières, une dette en surenchère. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Par-dessus tout autre chose qu'hier. Des drones, des gravières, une dette en surenchère. Claquer la porte, il y a de ça fort longtemps, ne crois plus à la paix, mais un violent réajustement et je brûle, me consume en quatre temps, une ceinture à la taille, prête à faire feu sur vos gens, pour des générations acquises par nettoyage mental, à qui je souhaite un examen de conscience radicale. Si ce sol je foule encore, c'est pour que mes pas y restent imprimés après ma mort. Tu es né poussière, tu retourneras poussière, les vautours chaque jour dévoreront tes viscères. Tu verras que rien ne sert d'espérer en vain, que la résignation pour toi est le plus court des chemins. Sur la brèche insolente et la branche qu'ils ont sciée, se tient le rêve jamais brisé d'un à un, les voir tomber. Des racines asséchées de nos précieux oliviers, au pied des cubes de béton et des jardins aseptisés. On prend part à la réécriture du scénar quand les lumières s'éteignent. Quant à nous s'offre le soir, les murs se taisent, nos morts sur scène. Mais réel est le cauchemar. Il ne s'agit que de temps pour que tous comprennent l'histoire. Du passage des frontières, du néant des carrières. Des drones, des gravières, des dettes en surenchère. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Par-dessus tout est autre chose qu'hier. Des drones, des gravières, des dettes en surenchère. Pour une guerre à ciel ouvert. Nadi, Bassam, Fadi, Sami, Amtar, Soha, Malika, tous les frères, les sœurs, RGB. DJ Lethal Skills.
Das Hauptthema heute wird die G20 Afrika Partnership Konferenz sein. Afrika wird vor allem als aufzuteilender Markt gesehen. Flankiert wird dies durch militärisch-zivile Kooperationen, die einerseits die Voraussetzungen für eine funktionierende ökonomische Ausbeutung schaffen und sichern sollen, aber zusätzliche weitere Ziele haben, wie geopolitische Präsenz und die Kontrolle der Migration. Das Radio Korax hat dazu eine Infoveranstaltung in Berlin aufgezeichnet und wir hören nun den Hauptteil dieser Veranstaltung. Es dreht sich hauptsächlich um das Eckpunktepapier der deutschen Bundesregierung zu dieser Afrika Partnership Konferenz. Das Ganze ist halt ein bisschen trocken, aber so sind halt diese Dokumente der Regierungen. Trotzdem ist es spannend zu hören, was die wirklichen Absichten sind oder besser gesagt, wie die bisherigen ausbeuterischen Absichten in einen humanitären Mantel eingehüllt werden. Dazu gibt es zwischendurch Musik von Seal and Ardor.
Ja, herzlich willkommen euch allen im Namen der Gruppe gegen das EU-Grenzregime. Schön, dass ihr trotz des warmen Sommerwetters heute Abend hierher gekommen seid, den Raum gefunden haben, um mit uns gemeinsam zu einer kritischen Einschätzung über die Africa Partnership Conference zu gelangen. Deutschland übernahm am 30. November 2016 die Präsidentschaft der G20. Und als nahezu ersten Akt dieser neuen Präsidentschaft setzte es Afrika auf die Agenda. Afrika, was nun als Kontinent der Chancen bezeichnet wird. Die G20-Staaten fühlen sich nun berufen oder werden von Deutschland aufgerufen, die Entwicklung Afrikas zu fördern oder in die Hand zu nehmen. Anfang dieses Jahres veröffentlichte Deutschland seine Vorstellung davon in dem Marshallplan für oder mit Afrika. Darin fallen Begriffe wie Partnerschaft auf Augenhöhe oder Reformpartnerschaften mit Reformchampions werden angekündigt. Minister Müller betonte sogar extra, dass diesmal der Plan nicht für, sondern mit Afrika stattfinden solle. Eigentlich ganz gute Ansätze, aber gleichzeitig befallen einem durchaus heftige Zweifel an den möglichen Auswirkungen von vermeintlich wohlwollenden Worten. Die Idee eines deutschen Marshallplans für Afrika, für den ganzen Kontinent, kann nur als vermessen bezeichnet werden. Aber inwieweit dieser Plan neue Ansätze beinhaltet oder ob es nur Augenwischerei ist, inwieweit wir, was wir mit der neuen Tonart anzufangen haben oder wie wir die verschiedenen Akteure einzuschätzen haben, das wollen wir mit euch gemeinsam heute Abend diskutieren. Die Bundesregierung jedenfalls stellt ihre Vorstellung für Afrika auf den G20-Staaten vor und lädt dafür im Vorfeld zum G20-Gipfel in Hamburg im Juli nach Berlin ein am 12.13. zu der Afrika-Partnerschaft-Konferenz. Also eine Berliner Afrika-Konferenz. Und wir fragen uns natürlich, ob Geschichte sich wiederholt oder ob es Unterschiede gibt. Denn schon einmal vor 132 Jahren wurde in Berlin über die Entwicklung und die Zukunft Afrikas entschieden. Schon einmal unter deutscher Regie und schon einmal entlang von imperialen Interessen nationaler Staaten. Wir freuen uns heute Abend, Mari begrüßen zu können, der uns als Einstieg und als Grundlage für Diskussionen die Marshallplan analysieren und darstellen wird und auch weitergehende Aspekte beleuchtet. Herzlich willkommen. Mari ist Politikwissenschaftler und seit 15 Jahren bei der Informationsstelle Militarisierung aktiv. Seine Schwerpunkte sind Aufklärungstechnologien, Migrationspolitik und die EU-Afrika-Politik. Seine unter anderem letzten Publikationen beschäftigten sich mit dem Bundeswehreinsatz in Mali, der Entwicklung von Grenzschutztechnologien am Fraunhofer-Institut und dem Phosphatabbau in Afrika. Mit verschiedenen Terminen der Aktionswoche, wir haben einige ausgewählte auch hier hinten angebeamt und würden euch gerne vor allem die Demo am 10. Juni auf dem Potsdamer Platz, die gegen die Afrika-Partnerschaft-Konferenz stattfindet, ans Herz legen. Bevor ich nun an Mari übergeben werde, versuche ich noch kurz die historische Afrika-Konferenz zu skizzieren, als Folie quasi für das, was wir heute besprechen wollen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nahm der Wettlauf der europäischen Nationalstaaten um Afrika ein Tempo zu. Damit wuchsen natürlich auch die politischen Spannungen um die verschiedenen Einflusssphären. Besonders das Zentrum Afrikas, das Kongo-Becken, war heftig umstritten, denn es galt darum, sich Handelswege offen zu halten, um die koloniale Ausbeutung besser bewerkstelligen zu können. In diesen Konflikten generierte sich der Reichskanzler Otto von Bismarck als Makler der verschiedenen Ansprüche und lud die imperialen Mächte, das waren damals die USA, das Osmanische Reich, Österreich-Ungarn, Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, die Niederlande, Portugal, Russland, Spanien und Schweden-Norwegen im November 1884 zur sogenannten Afrika-Konferenz, die auch Kongo-Konferenz genannt wurde, nach Berlin ein. Afrikanische Vertreterinnen oder die Interessen von afrikanischen Menschen waren zur Konferenz nicht geladen. Gleich zur Eröffnung benannte Bismarck in kolonialistischer Weltsicht das als Ziel der Konferenz, Zitat, den Eingeborenen Afrikas den Anschluss an die Zivilisation zu ermöglichen, indem das Innere dieses Kontinents für Handel erschlossen werde. Das heißt, ökonomischen Nutzen der kolonialen Mächte wird einfach gleichgesetzt mit Interessen und Wünschen der Kolonialisierten. Als die Konferenz am 26. Februar 1885 mit der Unterzeichnung der Kongo-Akte zu Ende ging, war für die beteiligten Staaten die freie Schifffahrt und der Freihandel auf den Flüssen Niger und Kongo gesichert. Ebenfalls sind Kriterien entwickelt worden zur gegenseitigen völkerrechtlichen Anerkennung von Kolonialbesitz. Dies löste wiederum einen gesteigerten Wettlauf auf um die noch nicht bisher besetzten Gebiete. 1876 befand sich nur 10% des Kontinents von Afrika in europäischer Hand. Allein 25 Jahre später hatten die Kolonialmächte geschafft, sich 90% des Territoriums unter den Nagel zu reißen. Und auch das Deutsche Reich sicherte seinen Platz an der Sonne und etablierte sich als Kolonialmacht. Europas Regierung hatten bei der Berliner Afrika-Konferenz ihre Grenzen gezogen, ohne Rücksicht auf die dortige Bevölkerung oder ihre Lebens- und Herrschaftsorganisationen. Was die Berliner Konferenz jedoch in erster Linie in Afrika hinterließ, war nicht die Landkarte, sondern die umfassende Unterwerfungsphilosophie. Die afrikanische Bevölkerung wurde vollständig entrechtet und zum ersten Mal wurde ein gesamteuropäischer Entwicklungsauftrag gegenüber Afrika formuliert. Seit den Entkolonialisierungsprozessen versuchten auch die ehemaligen Kolonialmächte weiterhin ihre Dominanz und ihre Ausbeutungsmöglichkeiten in Afrika abzusichern. Diesmal weniger durch eine eindeutig gewaltsame Beherrschung, sondern eher durch neokoloniale Abhängigkeiten. Und die Frage ist auch für uns heute, und die ich an Mari dann weitergeben werde, ob die G20-Afrika-Konferenz in Berlin auch der Marshallplan als ein solcher derartiger Versuch angesehen werden kann.
Ja, danke für die Einladung, auch danke für die Einführung. Die hat mir jetzt auch noch mal ein bisschen in gewisser Weise die Augen geöffnet. Ich war ja hier angefragt sozusagen, um dieses Eckpunktepapier der Bundesregierung vorzustellen und zur Diskussion zu stellen. Und ehrlich gesagt fand ich das ja gar keine so gute Idee. Weil genau genommen werden solche Papiere, so Afrika-Konzepte der Bundesregierung, des Auswärtigen Amts, des BMZ, des Entwicklungsministeriums, werden quasi im Jahresrhythmus produziert. Und da stehen immer schöne Worte drin und da steht immer, ab jetzt müssen wir vieles anders machen. Und es wird so viel von einer grundlegend falschen Weltsicht darin eigentlich transportiert. Also die Annahme, dass jetzt ein Staat wie Deutschland, kapitalistische Staaten insgesamt so primär das Interesse der afrikanischen Bevölkerung im Auge hätten, dass es dann doch recht aufwendig ist, das wiederum zu dekonstruieren. Ich will das jetzt trotzdem machen, weil es explizit gewünscht war. Ich hoffe aber, dass man im zweiten Teil, möchte ich noch ein paar Beispiele nennen dafür, was an früheren Beschlüssen von G7, G8-Gipfeln so umgesetzt wurden, und ein bisschen auch die Praxis beleuchten und nicht nur das teilweise dann schon auch schönfärberische Geschwätz, das solche Papiere eben dominiert. Wenn man sich dann ernsthaft mit so einem Dokument auseinandersetzen will, dann muss man auch in den Text gehen. Das habe ich jetzt vor. Da ist so ein bisschen das Problem, dass gerade in dem großen Raum mit dem relativ kleinen Beamer ihr wahrscheinlich das meiste davon nicht werdet lesen können, aber keine Sorge, also macht euch da dann keinen Kopf, ich lese das auch die relevanten Stellen vor. Das hat auch den Grund, weil der Vortrag ja fürs Radio aufgezeichnet wird und ich hoffe, dass das dann letzten Endes auch ohne die Folien zugleich unterhaltsam und erhellend wird. Hinten sieht man jetzt erstmal das Titelblatt von diesem Papier und das Inhaltsverzeichnis. Ich muss sagen, auch im Vergleich zu anderen Papieren ist es nochmal besonders unstrukturiert, unklar in der Stoßrichtung. Das, finde ich, kommt auch schon im Titel ein bisschen zum Ausdruck. Afrika und Europa, neue Partnerschaft für Entwicklung, Frieden und Zukunft. Und die Unterüberschrift dann eben Eckpunkte für einen Marshallplan mit Afrika. Das ist eine rein deutsche Initiative, eine Initiative aus dem BMZ. Da gibt es noch keinen Abstimmungsprozess mit Europa, aber auch nicht innerhalb der EU. Und diese suggerierte gemeinsame Afrika und Europa existiert auch nicht. Das Papier fängt an mit 10 Thesen für einen Marshallplan. Danach kommt der Kern des Marshallplans, da wird dann formuliert, was alles zukünftig anders gemacht werden soll. Das ist, wie gesagt, trotzdem nichts Neues. Und dann werden eben nochmal so Säulen des Marshallplans und Fundamente des Marshallplans aufgelistet. Die sind dann in verschiedene Politikfelder unterteilt und die werden jeweils so quasi auf zwei Seiten, einmal wo wir stehen und wo wir hinwollen und was getan werden muss. Also einmal wo wir sind und was getan werden muss. Und dieses, was getan werden muss, ist dann wieder aufgeteilt, was muss Afrika tun, was muss Deutschland tun und was muss international passieren. Das richtet sich dann abwechslungsweise eher an die EU und eher an die G20. Da sieht man schon so ein bisschen, dass so auch die Akteursrolle verschleiert ist, aber letzten Endes ist es eine deutsche Initiative und es wird dann doch wieder gesagt, was Afrika tun muss. Jetzt aber erstmal sozusagen möchte ich ein paar Schnipsel benennen von Sachen, die in dem Papier stehen, wo man erstmal denkt, ja, das ist ja ganz toll. Zum Beispiel steht da in These 5, also von diesen einleitenden Thesen, Afrika muss mehr sein als der Kontinent der Rohstoffe. Es steht an mehreren Stellen, dass die Zeit der Entwicklungshilfe und die Zeit der Geber und Nehmer abgelöst werden sollte. Man müsse aufhören, für Afrika zu sprechen. Afrika kann für sich selbst sprechen. Für mich als Antimilitaristen, ich habe natürlich aufgehorcht, als da wirklich klipp und klar stand, Einschränkung von Waffenexporten nach Afrika, insbesondere von Kleinwaffen. Also wenn es dann aber Einschränkung und insbesondere von heißt, dann kann man schon ahnen, dass es vielleicht eher darum geht, dass man kontrollieren will, wer wen bewaffnet. Es gibt einen sehr schönen Satz, wie ich meine, der heißt, die Jugend Afrikas weiß, welche Chancen junge Menschen in Europa haben. Also die meinen natürlich, dass sie alle ganz super Chancen hätten. Sie fordert für sich zu Recht die gleichen Chancen. Genau. Das sind also mal so ein paar Beispiele und besonders schön finde ich den Kontrast am ersten Beispiel. Also da steht, Afrika muss mehr sein als der Kontinent der Rohstoffe und wirklich zwei Seiten später findet man eine Karte von Afrika, wo Afrika komplett aufgeteilt ist in drei Arten von Rohstoffvorkommen und sonstige Flächen und die dann auch als sozusagen ausbeutbare Flächen, Landwirtschaft, Naturschutzgebiete, Städte. Zu dieser Sprache von wir müssen weg von Gebern und Nehmern und Afrika soll für sich selbst sprechen, dem widerspricht natürlich die ganze Konzeption des Papieres, wenn da steht, die Ergebnisse dieser Konsultation werden wir im Rahmen der deutschen Präsidentschaft beim G20-Gipfel, da ist ein afrikanischer Staat dabei, im Juli und anschließend beim EU-Afrika-Gipfel im November 2017 als konkrete Vorschläge für die Beschlussfassung einbringen. Wir nutzen das Afrika-Jahr 2017, das hat Deutschland, die Bundesregierung unilateral ausgerufen, dieses Afrika-Jahr, als Startschutz für eine neue langfristige Afrika-Partnerschaft. Und ich finde dann auch noch interessant, dieses Modell, diese Grafik, die das sozusagen darstellen will, worauf was der Kern des Marshallplans sein sollte. Und das ist dann auch so ein Drei-Säulen-Modell, das doch sehr daran erinnert, wie die EU selbst strukturiert ist, was auch jetzt, also kulturell jetzt natürlich irgendwie vorbelastet ist, dass man da die drei Säulen, die ein Dach tragen, und tatsächlich sind diese Säulenarchitektur, ne, tatsächlich sind diese Säulen dann auch quasi gleichlautend mit den drei Säulen der EU, also Wirtschaft, Handel und Beschäftigung, Frieden und Sicherheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.
Come on down, 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 down
Einschränkungen von Waffenexporten, da habe ich ja schon angedeutet, das ist überhaupt nicht grundsätzlich gemeint. Zum Beispiel findet sich als konkrete Forderung, also das, was hier so mit den Punkten davor abgebildet sind, das sind immer die Sachen, die da stehen bei Afrika muss, Deutschland muss, international muss. Bei den konkreten Forderungen für Deutschland steht zum Beispiel durch eine Ertüchtigungsinitiative die Befähigung von Sicherheitskräften fördern. Also Ertüchtigung ist natürlich schon mal ein ziemlich unverschämtes Wort, das ist aber eine hochoffizielle Politikform. Seit 2016 findet sich im allgemeinen Haushalt des Bundeshaushalts einen Posten mit 130 Millionen Euro, auf die Auswärtiges Amt und Verteidigungsministerium zurückgreifen können, die allein dafür da sind, dass man Rüstungsgegenstände, auch Waffen, an Partnerstaaten liefert und dann die Bundeswehr gleich mitgeht und die Leute daran ausbildet, also ertüchtigt. Schwerpunktländer 2016 waren da Jordanien und Tunesien. Jordanien könnte sich jetzt zum Beispiel lohnen, falls Deutschland tatsächlich, Jordanien hat glaube ich 60 Panzer erhalten, geschenkt. Falls die Bundeswehr tatsächlich aus Incirlik abziehen sollte und stattdessen einen Luftwaffenstützpunkt in Jordanien bezieht, ist das sicher auch in Teilen als eine Gegenleistung dafür zu sehen. Eine andere konkrete Forderung jetzt an die EU war nach 2020 ein gesondertes EU-Finanzierungsinstrument für den militärischen Kapazitätsaufbau und die Finanzierung von Friedensmissionen aufbauen. Was das heißt, darauf werde ich nachher noch stärker eingehen, aber also sozusagen, dass das jetzt eine grundsätzliche Abkehr von Rüstungsexporten nach Afrika nicht bedeuten soll, dürfte daraus klar werden. Dieser von mir gelobte Satz vorher zu den gleichen Chancen, die die Jugend in Afrika für sich zu Recht einfordert, da gibt es vor allem eine Formulierung, die den relativiert. Da heißt es, Afrikas Jugend muss eine Zukunft in Afrika haben. Das ist ja in der Sache auch richtig. Das muss ich aber tatsächlich eingestehen. Also ich habe, merkt ihr ja auch, das Dokument durchaus kritisch gegengelesen. Da ist an ein, zwei Stellen von Migrationspartnerschaft die Rede. Es kommt halt auch aus dem BMZ. Da ist die Migrationsverhinderung nicht das Hauptthema. Aber tatsächlich in dem Papier selber wird jetzt die Beschränkung von Migration eigentlich nicht thematisiert, also nicht als Zielvorstellung formuliert. Was einer der größten Widersprüche zwischen Formulierung und Kerninhalt ist oder auch der Sprache im Ganzen, ist der Punkt, wo quasi moralisch begründet wird, dieses Eckpunktepapier, wo denn eben Artikel 1 des Grundgesetzes formuliert wird. Also unsere Kooperation mit Afrika, ne? Also das, da merkt man auch, wie unklar da die Sprecherinnenposition ist, ne? Also da sagt man Afrika und Europa, aber an der Stelle wird dann doch wieder klar, also das ist jetzt auch nicht so untypisch, dass Deutschland für Europa spricht und sich selbst meint. Na, aber man bezieht sich so aufs Grundgesetz, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar und dann der generöse Satz, dies gilt für alle Menschen auch in Afrika. Was ich aber jetzt vor allem darstellen will, ist der Widerspruch dessen, was hier formuliert ist mit der Würde des Menschen und der konkreten Formulierung, Begründungen, warum man jetzt Armut, Säuglingssterblichkeit etc. in Afrika angeblich neu konfrontieren müsste. Wenn es zum Beispiel um die Diskriminierung von Frauen und Minderheiten geht, heißt es da, dazu kommt, dass Frauen und Minderheiten oft ausgeschlossen sind und dann die utilitaristische Argumentation, obwohl die Fähigkeiten aller gebraucht werden, keine Gesellschaft kann es sich leisten, das Potenzial der Hälfte seiner Bevölkerung ungenutzt zu lassen. Ähnlich geht es, wenn es um die Jugend geht. Das größte Potenzial bietet aber Afrikas Jugend. Entscheidend wird sein, dass Afrika seine Möglichkeiten in eine demografische Dividende umwandeln kann. Also wir haben hier die ganze Zeit diese neoliberalen volkswirtschaftlichen Begriffe oder gar betriebswirtschaftlich. Spektakulär auch, wenn es um Hunger geht. Also in Afrika ist der einzige Kontinent, wo die chronische Mangelernährung von Kindern ansteigt. Es droht das Heranwachsen einer verlorenen Generation. Die Investition in Ernährungsprogramme, vor allem für schwangere Mütter und Kleinkinder, ist die wichtigste Investition in die Zukunft. Also wer so spricht, muss von Würde der Menschen eigentlich nicht reden. Wenn es um Infrastruktur geht, zeigt sich eine ähnliche Prioritätensetzung. Etwa 32% der Bevölkerung Subsahara-Afrikas hat nach Angaben keinen Zugang zu Strom und nur die Hälfte hat Zugang zu sauberem Wasser. Das ist natürlich nicht gut, aber vor allem für die Wirtschaft ist eine verlässliche Versorgung mit Wasser und Energie rund um die Uhr essentiell. Diese Prioritätensetzung zeigt sich dann auch bei den verschiedenen Säulen. Also da habe ich jetzt quasi den Kopf reinkopiert, damit ihr auch seht, es fängt wirklich dran an. Wenn es um Frieden und Sicherheit geht, wird als erstes festgestellt, Frieden und Sicherheit sind Voraussetzungen für Entwicklung und wirtschaftliches Wachstum. Das Gleiche bei Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. Private Investitionen brauchen die richtigen staatlichen Rahmenbedingungen, um sicherzustellen und so weiter. Jetzt erstmal ein bisschen die Dekonstruktion dessen, was an dem Papier vielleicht erstmal ganz gut klingt. Es eignet sich gut als Überleitung zum eigentlichen Kerngedanken oder Leitmotiv. Ich habe tatsächlich als Journalist, der ich ja auch irgendwie bin, da beim BMZ angerufen, bin auch an den zuständigen Pressesprecher weitergeleitet worden. Der hat mich auch irgendwie für einen Verbündeten gehalten. Weil ich habe eigentlich gemeint, naja, es gibt ja viel Kritik und damit habe ich eigentlich so eine neoliberale Kritik an dem Papier gemeint. Und eigentlich ist das doch alles umgesetzt. Und dann hat er gesagt, ja, ne, also der Schulterschluss mit der privaten Wirtschaft ist das Leitmotiv dieses Dokuments. Das hat er wörtlich so gesagt. Das habe ich mir extra wörtlich so gemerkt. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, wie man das als guter Journalist so macht. Also, gucken wir uns zwei der vorangestellten 10 Kernthesen ein. Die erste bringt vieles davon auf den Punkt. Das wird dann auch im Grunde ein bisschen redundant. Ich werde da trotzdem viele Beispiele noch vorstellen. Investitionen für unternehmerische Entfaltung. Job schafft auf Dauer und im erforderlichen Umfang nicht der Staat, sondern die private Wirtschaft. Deshalb braucht Afrika weniger Subventionen und mehr private Investitionen. Dafür müssen förderliche Rahmenbedingungen vor Ort, aber auch neue Instrumente zur Mobilisierung und Sicherung von Investitionen geschaffen werden. Ergänzt werden sie durch Vorschläge für Steueranreize für Unternehmen, die dann in Afrika investieren, neue Anlageformen wie beispielsweise Afrika-Fonds und Infrastrukturanleihen. Die 9. These geht in eine andere Richtung, ist da in gewisser Weise noch ein bisschen klarer. Da heißt staatliche Entwicklungsgelder, Official Development Aid, allein sind nicht die Lösung. Stattdessen sollen diese Mittel zukünftig stärker Antreiber und Förderer privater Investitionen sein. Afrikanische Staaten müssen darüber hinaus deutlich mehr Eigenmittel mobilisieren. Jetzt, wie gesagt, noch ein paar Beispiele, aus denen vielleicht auch klar wird, wie das gemeint ist. Also es ist mehrfach von der Hebelung privater Investitionen die Rede. Also man will sozusagen die Entwicklungshilfegelder nicht mehr an die Regierungen oder die Zivilgesellschaften oder die Betroffenen sozusagen geben, sondern die nutzen, um damit das Investitionen, das wirtschaftliche Engagement der eigenen Industrie und vor allem auch Finanzwirtschaft dort zu unterstützen. Das heißt zum Beispiel, entscheidend ist es, eine verstärkte Mobilisierung des Privatsektors zu erreichen. Jeder Steuereuro hebelt ein Vielfaches an privatem Kapital. Investitionen werden dadurch auch für großinstitutionelle Anleger wie Versicherungen und Pensionskassen attraktiv. Also das finde ich jetzt schon ganz nett, dass die da nochmal explizit genannt werden, weil denen unterstellt ja jetzt wirklich, glaube ich, niemand, dass er ihnen da das Wohl afrikanischer Kinder sozusagen handlungsleitend wäre. Also das ist das Kapital sozusagen. An anderer Stelle wird es ein bisschen konkreter. Entwicklungshilfegelder können als Garantieinstrument analog der Absicherung von Wirtschaftsexporten durch Hermes-Bürgschaften zur Absicherung privater Investitionen eingesetzt werden. Wer die Hermes-Bürgschaften kennt, ich kenne die ganz gut, der weiß, da geht es jetzt auch nicht um Anschubfinanzierung für kleinbäuerliche Landwirtschaft. Eine Hermes-Finanzierung kennt man vor allem für Rüstungsexporte, weil es da um so große Summen geht, dass die Empfängerstaaten das gar nicht in einem einzelnen Haushalt hebeln können. Das heißt, wenn man irgendwie Panzer oder Flugzeuge oder U-Boote an einen Drittstaat liefert, dann kostet es Hunderte von Millionen, diesen Drittstaat, und der muss das über 30 Jahre abzahlen. Nun könnte ja sein, dass sich da mal die Regierung ändert und die sagt, nee, wir wollen eure Panzerflugzeuge nicht mehr und wir zahlen die auch nicht mehr. Und deshalb, damit solche Geschäfte in so einem riesigen Maßstab überhaupt zustande kommen, springt der deutsche Staat ein und bürgt dafür, dass dieses Geld auch tatsächlich bei der deutschen Industrie ankommt. Also es ist wichtig, das zu beleuchten, damit auch klar ist, da geht es dann um Megaprojekte, die so abgestützt werden sollen. Wie gesagt, die Formulierungen werden da redundant. Staatliche Entwicklungshilfegelder zur Mobilisierung privaten Kapitals einsetzen, Investitionsrisiken für deutsche Unternehmen senken, indem man Risikotransferinstrumente weiterentwickelt und ausbaut. Und was mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen unklar ist, ist, was neue Anlageprodukte, Fonds und Anleihen für Privatanleger entwickeln jetzt konkret bedeutet. Also setzt jetzt der deutsche Staat in Kooperation mit der Allianz und vielleicht noch Greenpeace einen Fonds für nachhaltig bewirtschaftete Wälder in Afrika auf, sodass dann der Kleinanleger auch ein bisschen am Landgrabbing sich beteiligen kann. Ich weiß es nicht, aber im Grunde genommen müsste es in so eine Richtung gehen. Wir haben diese Formulierung durchs ganze Dokument. Ich fand es dann ganz interessant noch, wo es um den Bereich Bildung, Gesundheit und soziale Sicherung geht. Da heißt es, innovative Lösungen für soziale Sicherung mit der Finanz- und Versicherungswirtschaft ausbauen, Privatsektor mal wieder bei Risikoübernahme unterstützen, Rückversicherung für soziale Sicherungssysteme entwickeln, Kredite und Eigenmittel der Partnerländer für soziale Sicherung hebeln. Also man will sozusagen ja auch eine betriebswirtschaftlich basierte Grundlage von diesen an sich staatlichen Vorsorgeverpflichtungen. Früher hieß Bildung oder so, wurde mal als öffentliches Gut betrachtet. Bildung oder auch soziale Sicherung, Gesundheit ist natürlich kein soziales, öffentliches Gut, wenn das von der Allianz in Deutschland verwaltet wird. Genau, das war auch im Grunde schon die Vorstellung des Eckpunktepapiers. Ich fasse vielleicht noch mal kurz zusammen. Im Wesentlichen, also es gibt zwar einige gute Formulierungen vielleicht, mehr oder weniger. Paternalistisch ist es weiterhin. Es ist eine deutsche Initiative, mit der sich Deutschland da irgendwie im EU-Rahmen und bei den G20 positionieren will. Und im Grunde eine Neuausrichtung der Entwicklungszusammenarbeit in eine Außenwirtschaftsförderung. Also in die Unterstützung der heimischen Industrie, des heimischen Kapitals bei der Erschließung afrikanischer Märkte umsetzen will. Wenn ich jetzt sage, eine Neuausrichtung, ist das nicht ganz wahr, weil das in Wirklichkeit auch schon seit Jahrzehnten stattfindet, aber es wird schon immer deutlicher formuliert. Es gibt da tatsächlich auch eine große Lobby, die da die ganze Zeit die eigentlich die Entwicklungshilfe als Ganzes kritisiert, mit vielen richtigen Argumenten. Wenn man sich aber anschaut, sind es viele Leute, die da aus Konrad-Adenauer-Stiftung, FDP-Ecke kommen und die im Grunde so eine ganz neoliberale Ausrichtung haben, ist jetzt in dem Dokument.
Kommen wir noch zum Ausblick. Das A2SO, the Queer Sing Festival, ist noch heute und morgen. Heute ist noch eine Ausstellung in der RAF ASZ mit anschließendem Konzert von Lila Lisi. Und morgen ist dann noch Party im Kochareal. Die RAF ASZ ist an der Flüelerstraße 54 in Altstetten, auch auf dem Kochareal. Mehr Infos zum Festival findet ihr unter thequeersing.noblogs.org. Dann in der Gysi in Vinti spielen Gattaca, eine DIY-Hardcore-Band aus Tschechien mit Jack Bellissimo und Mode Sheltinga, LGBT-Folk aus der USA und Debutant Drone Pop aus Zürich. Die Gysi ist offen ab 22 Uhr und ihr findet sie in Winterthur an der General-Gison-Straße 31. Dann morgen Samstag ist im Bremgarten Indie Rock und Folk Rock mit James Joyce and the Bad Decisions und Mike Day. Mehr dazu auf qzep.ch. Das Qzep ist im Bremgarten an der Zürcher Straße 2. Und jetzt kommt noch ein Lied von Jake Bellissimo. Wie gesagt, spielt heute Abend in der Gysi mit Gattaca, welche dann unsere Sendung mit einem ihrer Songs abschließen. Vielen Dank, das war's von uns. Bis nächste Woche. Tschüss!
The leaders of the Brexit campaign have engendered an atmosphere where some people believe it is open season now for racism and xenophobia.
as I walked past where we had our first date. It hurts to think that some will call this Independence Day. My impulsiveness made a mistake, and now I've got a letter to send. But I don't think there will be another chance to sit outside with you, watching other people dance.